Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Muschelig hier drin. Wir machen es uns vielleicht ein bisschen cool heute. Mal sehen, wie es läuft. Ich denke, ganz gut. Wir Studio Blau-Gelb freuen uns, dass ihr da seid zu Studio Blau-Gelb. Ich stelle sie einmal kurz vor. Mein lieber Kollege Tobi, mein lieber Kollege Lars und ich. Wir sind sozusagen die Gesichter, die so vorne zu sehen sind. Aber es sind noch viele, viele andere damit beschäftigt, die sich da auch täglich drum kümmern und auch dafür gesorgt haben, dass es hier heute aussieht, wie es aussieht. Und da würde ich euch alle einmal ganz kurz um einen kräftigen Applaus für alle bitten, die hier mitgeholfen haben. Ganz kurz eine organisatorische Sache. Auf jedem Stuhl lag ein Zettel und auf fast jedem Stuhl lag auch ein Stift. Wir haben festgestellt, dass wir mittlerweile ein so digitales Medienhaus sind, dass wir nicht mehr viele Stifte haben. Das heißt, ihr müsst euch die Stifte vielleicht so ein bisschen teilen, wenn ihr Fragen habt an die Jungs. Also Lars sammelt sie in ein paar Minuten ein, eure Fragen, und dann Mitte oder zweite Hälfte stellen wir die auch. Traut euch ruhig, da gute Fragen zu stellen. Ganz kurzes Handheben-Warm-up, falls das noch geht. Wer war beim ersten Mal schon hier? Okay, wer hört er den Podcast oder guckt ihn? Also, ja. Okay. Weil die Frage, die jetzt kommt, wäre eigentlich die andere dazu. Wer liest denn so die Berichte noch in der Zeitung, Print? Also schon auch noch einige. Guck an. Wer hatte wohl die weiteste Anreise? Woher? Stuttgart. Bleibst du gleich hier bis Dienstag? Nee, nach dem zum DFB-Pokal? Okay. Und wer wurde gezwungen, hier zu sein? Ja, auch mein Bruder hat sich gemeldet. Vielen Dank. Gut, Warm-up beendet. Letztes Mal, für diejenigen, die hier waren schon, haben wir die Gäste, die wir von Eintracht Braunschweig hatten, von Schulkindern vorstellen lassen. Da jetzt aber in den letzten Wochen Schulferien waren, hatten wir so ein bisschen Probleme, Kinder zu finden. Also haben wir andere Kinder gefragt über unsere Gäste. Lea?
Die gesuchte Person ist ein kleiner Kreatinbomber, gut bepackt, sodass neuerdings auch da so was Kleines am Ärmchen ein bisschen einschnürt.
Ja, also er ist auf jeden Fall mit gutem Selbstvertrauen ausgestattet.
Zusätzlich ist er jemand, der auf dem Platz und neben dem Platz sehr, sehr viel kommuniziert, laut kommuniziert.
Es gibt klare Kommandos in beide Richtungen, sowohl positiv als auch immer was Negatives. Hat die gewisse Direktheit.
Privat verbringen wir auch sehr viel Zeit zusammen.
Und seit dieser Saison, so hat er es selber gesagt, ist er sehr, sehr stolz darauf, uns als Mannschaft als Kapitän auf den Platz zu führen. Damit dürfte jetzt, glaube ich, der Gast von euch klar sein.
Ein Applaus für Sven Köhler.
Bravo. Servus. Nimm erstmal Platz. Lass ja erstmal kurz hinsetzen.
Dann gleich das zweite Video.
Die Person, um die es geht und heute euer Gast ist, kommt aus Berlin.
Die gesuchte Person ist immer aalglatt rasiert. Muss man aber auch dazu sagen, dass wenig Bart wächst.
Er kann ganz schlecht verlieren. Er fällt sehr schwer, wenn er mal nur der zweite Sieger ist. Hat eine gewisse positive Art von Dekadenz auf jeden Fall.
immer teuer gekleidet, deswegen auch ein bisschen den Ruf weg als Schnösel.
Liebt es auch, wenn man ihn so ein bisschen drauf anspricht.
Er ist groß gewachsen und blond.
Wir verstehen uns sehr, sehr gut, verbringen sehr viel Zeit privat zusammen.
Er spielt sehr, sehr gerne Paddeltennis.
Das Herz am rechten Fleck und ist immer für den Spaß zu haben.
Und ein sehr guter Freund von mir.
Komm, Torben Hoffmann. Gut, Warm-up beendet. Kommt erstmal kurz an, nehmt einen Schluck Wasser. Lars startet in eine Schnellfragerunde mit euch.
Ja, ich war gestern ganz verwirrt, glatt rasiert, spielt gerne Padeltennis. Das hätte auch auf euch beide zutreffen können. Aber jetzt haben wir es ja doch auseinanderklamüsert bekommen. Köhli, wir starten mit dir. Bist du bereit für 5 schnelle Fragen?
Machen wir mal lieber anders, Ding.
Absolut.
Wer aus der Mannschaft kann es mit dir beim Bankdrücken aufnehmen?
Marc Fitzner.
Leo hat gesagt, Polti stemmt eine Kuh.
Falsch.
Also eigentlich keiner?
Leon Belbel ist fit. Und Erencan. Absolute Maschine.
Torben, stimmst du zu?
Ja, und ich bin absolut raus. Also ich bin absolut raus, wirklich.
Als Kapitän hast du jetzt ja quasi das Sorgerecht für die Mannschaft übernommen. Wer ist der größte Pflegefall?
Da komme ich mit einem nicht aus. Die kleine Clique Sanchez, Sanusi Bar, Sidi Sané. Wen zählen wir noch dazu?
Memo.
Ja, Memo hat sich im Griff, aber ja, den zählen wir dazu. Und Chris Conte, so diese kleine Clique, die sind schwer zu handeln.
Inwiefern?
Ja, ich würde es einfach mal mit Pfeil im Kopf betiteln.
Welchen Neuzugang würdest du holen, wenn Geld keine Rolle spielen würde?
Granit Xhaka.
Du würdest dir die 6 zubauen?
Das ist Innenverteidiger jetzt, also ich bitte euch.
Ja, ich spiele nur noch hinten, ne? Also links, Mitte, rechts wurde ja ein bisschen rumgeschoben, deswegen nehme ich das gerne in Kauf, ja.
Jetzt wird's spannend. Welcher Satz würde in Torben Hoffmanns Tinder-Profil stehen?
Ich sag mal, was wird denn hier für ein Bild von mir gemalt? Also ich bitte
warte
euch.
Mal ab.
Warte mal ab.
Warte
mal ab.
Das wird noch schlimmer.
Ja. Ich liebe dekadenten Urlaub. Pedal solltest du spielen. Und dein Parfüm sollte was Gutes mitbringen.
Was war die dümmste, unnötigste oder peinlichste Strafe, für die jemand bei euch mal in die Mannschaftskasse zahlen musste?
Soll man sagen?
Also es ist wirklich auch gut, dass einige Sachen auch intern bleiben. Es muss nicht alles raus.
Ich würde es einfach mal so sagen, umschreiben. Gewisse Dinge wurden nach gewissen Dingen nicht bereinigt. Wenn wir das so sagen können.
Wir können es uns vorstellen, glaube ich.
Ja.
Okay, Torben, du bist dran und ich verrate schon mal vorab, du kannst dich gleich revanchieren. Aber starten wir doch erstmal mit Rihanna oder Metallica?
Ganz klar Rihanna.
Lieber 0-0 und 12 Glanzparaden oder 5-4 gewinnen, aber du machst 3 Patzer?
Ich glaube, früher hätte ich geantwortet 0-0 und 12 Glanzparaden. Mittlerweile würde ich antworten 5-4 und 3 Patzer. Hoffentlich klappt passiert es nicht, aber nee, ganz klar, der Verein steht da im Vordergrund. Also ich kann mich schon gut zurücknehmen, so ist es nicht. Kapitän ist stolz.
Nochmal von Jens Hertel trainiert werden oder nochmal für Schalke spielen?
Also jetzt muss ich nochmal ganz kurz ausholen. Ich dachte, ich komme hier hin mit richtig guter Stimmung. Wir haben 6 Punkte geholt aus 2 Spielen. Und dann wird hier so ein Intro-Video gestartet. Ich krieg so eine Frage gestellt. Aber ich würde wahrscheinlich Schalke bevorzugen nochmal.
Der Fairness halber, was würde in Köhlis Tinder-Profil stehen?
Ich bin ja erlebensfreudig, also ich erlebe gerne Dinge, bin offen für alles. Das könnt ihr deuten, wie ihr es wollt. Nein, meine Partnerin muss mein Lifestyle mitgehen, schöne Sachen gemeinsam erleben. Das war's, das ist ein ganz, ganz feiner Junge.
Boah.
Wenigstens einer nett.
Bin ich gut weggekommen.
Und welchen Insider aus der Bayern-Kabine könntest du heute guten Gewissens erzählen?
Dass beim Golfen, ich nenne jetzt keine Namen, das ein oder andere Bierchen damals in L.A. weggezischt wurde.
Okay, dann übergebe ich mal an Tobi.
Jetzt sind wir, glaube ich, ein bisschen warm gequatscht. Du hast es gerade schon gesagt, 2 Siege zum Auftakt. Sprechen wir mal über die Heldentaten, die ihr da jetzt zuletzt vollbracht habt. Das gibt's in Braunschweig nicht alle Tage. Das ist hier eher sowas wie eine Sonnenfinsternis. Zwei Siege zum Auftakt. Kriegt ihr noch zusammenklamüsert, wann ihr die 6-Punkte-Marke in den Saisons, oder wann Eintracht die 6-Punkte-Marke in den Saisons 23, 24 und 24, 25 geknackt? Ich weiß, ihr wart nicht permanent dabei, aber vielleicht kriegt ihr das noch hin.
Boah, ich glaube im ersten Jahr, als ich auch gekommen bin, nee, du sagst 23, 24. Da hatten wir nach dem 10. Spieltag 5 und haben dann gegen Osnabrück gewonnen, also hatten wir dann 8.
Spieltag war das, weißt du das noch? Das
muss dann ja der 11. gewesen sein.
Das war der 13.
Oh.
11. November.
Ja, ja.
11. November hat dieses Mal zum Glück ein bisschen früher geklappt und vergangene Saison, Köhli, weißt du das noch?
Erster Punkt war in Darmstadt, 4. Spieltag, 5. Dann war es der Heimsieg gegen Fürth, oder?
Ja.
Das war 4. Und dann müsste es mit dem Derby, haben wir die Grenze überschritten, glaube ich.
War doch ein
also 7. oder 8. Spieltag?
Ja, Anfang Oktober war das, genau.
Ja, ist ja schon mal gut.
Ihr habt euch doch jetzt diese Saison schon mal ein bisschen Druck genommen und dem neuen Trainer doch auch ein Stück weit, oder? Dass ihr jetzt so gut reingestartet habt.
Ja, dem neuen Trainer und nicht nur dem neuen Trainer. Also uns nimmt man, also wir nehmen uns ja selber auch den Druck dann in der Hinsicht. Ich glaube, letztes Jahr haben wir sehr, sehr lange auf den ersten Auswärtssieg gewartet. Ich weiß gar nicht, wann der erste war.
Karlsruhe.
Ja, das war Rückrunde dann, also ist schon ewig her. Und ich glaube, da nimmt man sich selber auch einen gewissen Druck und der Mannschaft, gerade wenn man viele neue Spieler hat, dann hilft das natürlich und gibt ein bisschen Wasser auf die Mühle.
Wie ist es denn gerade in der Kabine, wenn ihr sprecht, auch nach dem 2. Sieg? Was nehmt ihr da für eine Stimmung wahr, auch von den neuen Kollegen vielleicht?
Ja, jetzt mit 2 Siegen ist es auf jeden Fall brutal, was gerade in der Kabine abgeht. Also ist schon echt spaßig. Ich muss auch aber dazu sagen, auch letztes Jahr, als es teilweise düster war bei uns, hat es nie daran gemangelt, dass wir gute Laune in der Kabine hatten. Also das hat uns, glaube ich, echt am Leben gehalten, da unten bei uns im Keller. Da gab es die ein oder andere Feuershow von gewissen Leuten. Also das läuft immer ganz gut bei uns, aber jetzt natürlich mit 6 Punkten, da lebt es sich schon sehr gut. Und ich finde es gar nicht mal so schlecht, dass wir jetzt dieses Wochenende kein Spiel haben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil dann kann man auch mal die ersten 2 Spiele plus die Vorbereitung Revue passieren lassen, kann daraus auch nochmal Energie ziehen und halt auch nochmal den Finger in die Wunde legen, weil ich glaube, da werdet ihr auch nochmal drauf zurückkommen. Perfekt war jetzt auch noch nicht alles.
Ich glaube, das mit der Feuershow musst du nochmal ein bisschen ausführlicher erklären.
Auch da bleiben interne Dinge intern. Das habe ich jetzt gelernt nach meinem großen Interview. Wir haben da so 1-2 Kandidaten. Er ein, der hat dann ab und zu mal eine Idee und dann gibt es mal so ein bisschen Technomusik mit ein bisschen Feuer, Lichtshow dazu. Vielleicht kommt das irgendwann mal raus, wer das dann ist, aber ist auf jeden Fall immer amüsant.
Alles brandschutzkonform natürlich, also gar kein Problem.
Jetzt hast du gerade auch deinen Köhli-Klartext schon angesprochen. Einer aus dem Publikum hat schon gerufen, ja, richtig so. Ich glaube, es ging vielen so, oder? Die auch gesagt haben, endlich spricht mal jemand richtig Klartext. Oder ja. Würdest du es heute nochmal so machen?
Ich muss mal eben in die erste Reihe gucken. Ja, aber anders. Also ich würde sagen, ich würde das Interview genauso nochmal machen, aber vielleicht in der Light-Version. Also ich sag mal auf 80-85% von dem, was ich gesagt habe. Ja, ich glaube, ich habe es schon mal im Interview danach gesagt. Ich war etwas traurig darüber, dass viele Dinge aus dem Kontext gezogen wurden, weil ich habe, glaube ich, das längste Interview meines Lebens gegeben, ja, vor dem heutigen Tag. Es ging, glaube ich, 6 bis 8 Minuten, also Frage um Frage, und ich habe sehr, sehr viele Dinge umschrieben, und was rauskam, waren 4 Schlagzeilen, die da rausgepickt wurden. Das fand ich ein bisschen traurig, aber da hat man auch seine Learnings raus, weil ja, ich habe natürlich auch viel Futter gegeben für die Medien, das muss man sagen. Und ja, da würde ich wahrscheinlich in Zukunft ein bisschen mehr drauf achten, weil ja, am Ende des Tages hat es natürlich auch schon Unruhe reingebracht in den Verein, aber ich würde die Kernbotschaft immer wieder so senden, weil ich glaube, auch der Zeitpunkt war sehr, sehr wichtig, weil mit der Relegation war ja auch dann nicht alles gut im Verein, das muss man ganz klar sagen.
Wie habt ihr das Vereinsinter... Du hast gerade gesagt, es gab dann auch ein bisschen Unruhe. Wie habt ihr das vereinsintern aufgearbeitet, das Gesagte, und was habt ihr für Schlüsse daraus gezogen?
Ja, erstmal war es hart für mich den Tag danach. Ich hatte richtig einen Tee, bin morgens aufgewacht, hatte mein Handy im Flugmodus, habe dann den Flugmodus ausgemacht und habe dann gesehen, dass das Ding richtig Wellen geschlagen hat. Hatte 4 Anrufe von Benny Kessel in Abwesenheit. Habe in jede meiner Freundesgruppe gesehen, ja, wir haben viele Trainer von anderen Vereinen, also wir haben unendlich viele Leute geschrieben, und ich dachte, was hast du denn jetzt gemacht? Ja.
Wer kennt das so nach so einer Nacht auch?
Ja, der Alkohol hat es jetzt nicht besser gemacht, muss man echt sagen. Ich habe mit Benny darüber geredet, mehrmals, also wir haben darüber gesprochen, haben da schon auch viele Worte gewechselt. Ich habe mit Philipp Schmidt auch darüber geredet, viel darüber gequatscht. Ja, also wie gesagt, ich würde das Interview immer wieder so geben, aber schon auch mit gewissen Veränderungen, weil ich glaube, interne Sachen sollten auch intern bleiben, gerade jetzt in meiner Funktion. Das ist, wie gesagt, ein Learning, dass man da auch ja ein bisschen smarter agieren muss, gerade aus der Emotion heraus. Aber ich glaube, das war es auch, was den Leuten vielleicht so gefallen hat, dass mal aus der Emotion jemand frei geredet hat und nicht diese 0815 Interviews gegeben hat. Ja, es.
Dieses, ja, für Köhli das ganze Jahr, für mich in dem Fall das halbe Jahr auch bei uns ausgelöst hat. Das war wirklich auch viele dunkle Momente, in denen wir aber zusammengestanden haben als Mannschaft. Und gerade jetzt hier, weil Köhli hier sitzt, die anderen zwei haben wir schon erwähnt, wir sind halt auch so außerhalb des Platzes viel miteinander und machen uns viele Gedanken, und es bedeutet uns was. Und deswegen kann ich diese Emotionalität von Köhli nach diesem Spiel und dieses Interview konnte ich komplett nachvollziehen. Wie er gesagt hat, da wurde ein bisschen was aus dem Kontext gerissen. Das ist so ein Stück weit aber auch ja, die Medien in Deutschland. Das ist auch einfach so. Ist auch okay. Die Sachen wurden klar angesprochen. Aber viel positiver finde ich, was daraus entstanden ist. Und das ist ja absolut lobenswert, dass jemand sich da hinstellt, euch was erzählt, den anderen, die da sind, was erzählt, und dann aber auch wirklich Taten folgen lässt. Er geht voran als Kapitän, Und die Sachen, die er angesprochen hat, die werden umgesetzt. Als kleines Beispiel, wir werden jetzt top versorgt, wir kriegen richtig gutes Essen. Nein, wir haben einen neuen Caterer, davon profitieren wir auch. Wir haben jetzt einen Head of Performance, der sorgt sich da um uns, wir kriegen Shakes nach dem Training, da sind Sachen passiert. Der Kader wurde wirklich deutlich verjüngt, wir haben eine jüngere Truppe und das sind alles sehr, sehr positive Sachen, die vielleicht auch so ein Stück weit eine Folge aus diesem Interview waren und aus dieser Ehrlichkeit waren. Und ich fand es auch, na klar, sagt man vielleicht nicht alles so, wenn man komplett jetzt nach so einem Spiel ohne Emotionen da steht, aber ey, ganz ehrlich, der Fußball lebt von Emotionen und ich würde es genauso machen. Er hat es gemacht, es ist was Gutes daraus entstanden und jetzt, genau, also...
Hast du denn das Gefühl, dass vielleicht gerade dadurch, auch wenn es erstmal Unruhe gab, dein Standing innerhalb des Clubs stärker geworden ist? Ich meine, du bist jetzt Kapitän, wird offenbar zugetraut, noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Das ist ja schon eine große Wertschätzung. Auf der anderen Seite gibt es dann natürlich auch keine Ausreden mehr.
Ja, ich weiß nicht, ob mein Standing im Verein gewachsen ist. Ich glaube, da hat das Interview nicht viel mit zu tun. Also ich glaube, das Einzige, was man dadurch gesehen hat, was Torben schon gesagt hat, dass ich jemand bin, der... Wenn ich Dinge mache, dann mache ich sie richtig und dann lebe ich auch dafür und dann lege ich auch gerne mal den Finger in die Wunde, nicht nur im Verein, sondern auch bei mir selber. Und ich glaube, das, was der Verein und die Leute im Verein gesehen haben, ich würde aber nicht sagen, dass mein Standing dadurch gewachsen ist, weil dann könnte man jetzt kombinieren, ja, nur wegen dem Interview bist du Kapitän geworden, das glaube ich nicht. Ich glaube, das hatte andere Gründe. Ich glaube einfach, dass in der Außenwelt, also mein Berater hat mich dann teilweise auch angerufen und meinte, ja, es wird jetzt wahrscheinlich auch in den nächsten ein, zwei Jahren schwer, dass du vielleicht mal woanders spielst in Deutschland, weil jeder Sportdirektor gewisse Angst vor dir hat.
Gut für uns.
Ja, so schlimm sehe ich es nicht, weil am Ende des Tages kommt man immer nur mit Menschen zusammen, die auch so sind, wie ich es bin und die es auch so akzeptieren. Und ich glaube, dass ich mich da schon ein Stück weit abgrenze und das auch ein Stück weit Qualität, aber wie ich schon gesagt habe, das ist ein Learning auch aus der ganzen Nummer. An der ganzen Sache war auch nicht alles richtig. Also ich gehe jetzt nicht nach Hause und sage, ich feiere mich extrem dafür, dass das alles so geschrieben wurde, weil da waren natürlich auch schon kritische Dinge dabei. Ne? Wenn ich jetzt Philipp Schmidt vorne sehe, wenn wir über Scouting reden, dann kam das ja so rüber, als würde ich unser Scouting kritisieren, aber es war ja gar nicht so gemeint. Also ich habe schon das Gefühl, dass auch letztes Jahr schon viel passiert ist in dem Verein, dass eine neue Philosophie gebracht wurde mit vielen jüngeren Spielern. Nur manchmal dauert es halt, bis es ein bisschen fruchtet. Und ich hoffe, dass wir dieses Jahr ein Stück weit mehr die Früchte davon tragen. Und ja, der Start ist auf jeden Fall gemacht dafür.
Jetzt ist mit Heiner Backhaus ein neuer Trainer da. Sehr kommunikativer Typ, glaub sehr gerade. Wer beim Training mal zugeguckt hat, der ja, wieselt auch gut rum und ist sehr aktiv. Wie nehmt ihr ihn denn wahr in den ersten Wochen?
Ja, glaube ich, genauso wie ihr. Der trägt wirklich das Herz auf der Zunge. Ein sehr direkter Trainer, habe ich so auch noch nicht erlebt, finde ich aber sehr, sehr positiv. Spricht Sachen ganz, ganz klar an. Egal in welche Richtung, ob es positiv oder negativ ist. Und er sagt nicht umsonst, dass es auch Reibung im Fußball braucht, dass wir eine belastbare Beziehung untereinander brauchen. Weil es wird nicht immer alles positiv sein und nicht alles rosig. Er geht da voran, er vermittelt uns aber auch, dass er auch Fehler macht, er auch nicht perfekt ist. Und das ist, glaube ich, ja ein gutes Bild, was er abgibt. Er wirkt sehr, sehr nahbar und er ist sehr nahbar. Und das ist was Positives. Ich glaube, alle hier im Raum und ihr wisst ja auch, dass ich gerade auch zu Daniel eine sehr emotionale Beziehung hatte, dass es ein sehr wichtiger Mensch für mich war und dass es mir auch nicht leicht gefallen ist, sozusagen, dass er am Ende nicht mehr da war. Und ja, deswegen habe ich auch Respekt davor gehabt, neuer Trainer, wie ich damit klarkomme. Aber bisher kann ich wirklich nur Positives sagen. Er ist sehr direkt, das tut mir auch gut. Spricht auch mich sehr direkt an. Und das hilft mir auch in meiner Art, wie ich das Torwartspiel interpretiere.
Was habt ihr denn vorher schon von ihm gewusst?
Dass es hart wird in der Vorbereitung. Ja.
Das hatten sozusagen Ex-Spieler von ihm dann auch schon berichtet? Oder habt ihr euch mal schlau gemacht? Oder wie ist das, wenn so ein neuer Trainer kommt, der eher unbekannter ist? Dann grast man wahrscheinlich einmal durch WhatsApp und fragt, ey, wie war es da?
Ja, wir haben uns auf jeden Fall mal umgehört, haben dann auch immer nicht nur die Mannschaftsgruppe, wir haben auch kleine Gruppen, wo wir private auch schreiben. da haben wir schon mal so reingeschrieben, boah, wer weiß was. Und ja, da hat man schon gehört, dass er ein sehr direkter Typ ist, dass er viel auf Mentalität Wert legt, dass er ja schon auch, wie Torben es sagt, das Herz auf der Zunge hat. Und ja, bei ihm kann man sich vieles erlaufen.
Du hast gerade gesagt, Vorbereitung wird hart. Ich meine, wir waren im Trainingslager auch dabei, wir haben das gesehen. Ich habe das auch als sehr intensiv wahrgenommen. Hast du das Gefühl, ihr seid zum jetzigen Zeitpunkt schon ein bisschen fitter, kerniger als in der Vorsaison?
Das ist immer schwer zu vergleichen. Ich glaube schon, dass wir sehr fit sind. Das Problem ist, wir haben jetzt einen anderen Spielstil. Und da hat man schon in den Spielen gemerkt, dass wenn du dann bei 30 Grad 60 Minuten Vollgas Veranstaltung machst und alles vorne ansprintest, dass dann irgendwann auch die Kräfte nachlassen. Das hat man schon gemerkt, jetzt auch gegen Fürth. Das heißt, die Vorbereitung ist nur bedingt immer ein Zeichen dafür, wie fit man ist, weil ich glaube, die richtige Fitness kriegst du mit Spielen. Da braucht sich keiner was vormachen. Also ich glaube, die richtige Fitness wird man nach 5, 6 Spielen sehen. Dann haben wir uns auch an den Spielstil noch mehr gewöhnt. Mit jedem Pflichtspiel wird es besser. Und ich glaube, ab Spieltag 5, 6 sind wir auf dem Peak. Und dann werden wir sehr wahrscheinlich über 90 Minuten dieses Tempo gehen können. Und das erhöht die Wahrscheinlichkeit auf Punkte enorm.
Wenn ihr den Spielstil als Musikrichtung beschreiben würdet, was wäre das für ein Spielstil?
Funky Jazz.
Ich hatte nämlich in den ersten Spielen auch so den Eindruck, dass da sehr viel Hardrock am Start ist, also voll vorne drauf, viel Intensität, viel richtig Vollgas. Das ist ja schon anders als in den Jahren zuvor.
Ja, ist auf jeden Fall...
Länge, Intensität.
Ja, es war sehr intensiv. Der Heiner hat natürlich auch, ist ja auch ein Fuchs, er hat natürlich auch ein, zwei Regeln auferlegt in Spielen, die man sonst so nicht kennt. Wenn wir da gegen unterklassige Mannschaften gespielt haben, dann wurden auf einmal Pässe gezählt vom Gegner. Und wenn die mehr als 5 am Stück haben, dann gab es einen Minuspunkt. Und je mehr Läufe musst du dann halt auch machen. Das heißt, du musst am Anschlag spielen, die 45 Minuten. Und da es dann auch nicht immer ganz so kalt war in den beiden Spielen, war es auf jeden Fall sehr, sehr hart, selbst dann gegen unterklassige Mannschaften, weil du musst dann am Anschlag spielen. Und ja, mit den Provokationsregeln, die hat er ganz gerne, muss man sagen.
Er hat jetzt selbst keine große Spielerkarriere gemacht. Spielt das irgendeine Rolle für jemanden, der dann als Profifußballer auch anderes gewöhnt ist?
Ich würde sagen nicht, nee. Weil am Ende haben wir auch andere Beispiele erlebt, wo gute Spieler keine guten Trainer werden. Da gibt es ja auch Beispiele. Und deswegen hat das jetzt für uns, glaube ich, in der Mannschaft keine Rolle gespielt. Wenn er da vorne steht, hören alle zu. Also er hat schon eine gewisse Aura-Ausstrahlung, die Stimme. Dann sind die Jungs schon leise, er spricht viele Sprachen.
Hey Football-Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8-6-25 and 1-5-26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Was mir auch imponiert, er spricht wirklich fließend Englisch. So ein Theken-Englisch, aber ist trotzdem cool. Und er spricht halt auch jetzt gerade den Erin, der jetzt auch, ja, wie gesagt, neu bei uns ist, den spricht er auch auf Türkisch manchmal an. Und das ist schon beeindruckend. Gerade ich liebe Sprachen, also ich finde das sehr interessant. Und gerade für so jemanden wie mich dann, finde es sehr beachtend, dass er diese Sprachen auch mit diesem Selbstverständnis dann so spricht. Also er kommt jeden Morgen mit einer anderen Sprache in die Kabine und sagt Hallo gefühlt. Das ist schon cool und das hat was. Also das macht ihn eben noch nahbarer und zeigt ihm auch die Jungs, die andere Sprachen sprechen, eben wichtig sind und dass er die nicht hinten runterfallen lässt. Nicht wie dieser eine Trainer, wo ihr diese Frage vorhin gestellt habt.
Ich wollte gerade noch sagen, Daniel Scherning war auch nicht der beste Fußballer, glaube ich.
Aber der hatte Knie, oder?
Das hatten einige, glaube ich, die kein Profi wurden.
Dann kommt dann auch jeder mit dieser direkten Art gleich klar. Also ich erinnere mich, im Trainingslager, da hat er zu Sidi Sané einmal gesagt, Sidi, das Dribbling war für mich Kalorienverschwendung. Ich meine, das ist natürlich ein Satz, der im Training fällt. Das ist jetzt überhaupt nicht schlimm. Ich will damit auch gar nicht sagen, dass Sidi Sané irgendwie zart beseitet sei oder so. Aber kommt da jeder gleich mit klar?
Art? Man gewöhnt sich an alles, glaube ich. Ne? Also, ja, das ist ja auch... er verpackt es halt einfach anders. Er ist halt ein sehr direkter Typ. Dann kommt da mal ein lockerer Spruch. Ja, ich glaube, am Ende des Tages kann jeder die Message daraus lesen, die er senden will. Der kommt dann auch gerne mal in die Kabine und schreit gewisse Leute an, warum die jetzt nicht gerade im Kraftraum sind. Also so, der ist halt einfach sehr impulsiv dann auch und sehr spontan. Also man weiß nie, was man bekommt gerade bei ihm. Und das macht die ganze Sache echt spannend. Ich finde es teilweise echt sehr witzig, muss ich sagen. Und es hält alle auf Trab, muss man echt sagen.
Und wenn das dann noch von Erfolg gekrönt ist, von zählbaren und nicht nur irgendeine Spaßveranstaltung ist, dann bondet das ja von Anfang an schon ganz gut.
Erfolg hilft immer.
Ja, und das hilft dem eigenen Selbstwertgefühl von den Jungs, die spielen, die hinten dran sind, die von der Bank kommen. Das habt ihr gesehen, wie alle gejubelt haben jetzt für Polti. Das bedeutet denen so viel und das ist aber alles, weil wir untereinander sehr direkt sind, der Trainer mit uns sehr direkt ist, weil wir auch aushalten können und wir können auch über uns lachen und über uns schmunzeln. Und ohne das funktioniert es gar nicht, gerade in unserer Truppe da. Und das ist ganz cool, das hat er gut reingebracht, diese Kultur, dieses auch sich selbst mal nicht zu wichtig nehmen. Und ja, das ist so ein bisschen sinnbildlich auch für dieses Tor, was der Polti da jetzt gemacht hat.
Wir haben ja auch Fragen aus dem Publikum bekommen. Wollt ihr erst die spaßigen oder die sportlich ernsten?
Spaßig.
Torben, was ist dein Handicap beim Golf?
3,4 tatsächlich, also ganz gut. Man fängt ja mit 54 an, Platzreife. Und ich habe mich damals runtergespielt auf 3,4. Also mir macht sehr Spaß und ich habe meine Gruppe um Sven Köhler, Fabio Kaufmann, Lino Tempelmann jetzt richtig eingeheizt und wir machen jetzt zu viert oder die drei Jungs machen die Platzreife. Das ist jetzt auch unsere nebensportliche Aktivität daneben im Fußball.
Da kann man auch schon mal applaudieren.
Ist ein toller Trainer, muss ich echt sagen. Also macht er gut.
Fußball oder Golf?
Golf ist besser.
Welche Musik hört ihr vor dem Spiel?
Like a Prayer, Madonna.
Ernsthaft? Ja. Das ist dein Lied vor dem Spiel?
Ja. Gebe ich zu.
Wieso denn das?
Ich weiß nicht, mir gefällt das Lied.
Kannst du singen?
Ungern. Nee, mir gefällt das Lied. Es gibt mir einen guten Vibe. Und
schon immer?
Ja. Also schon lange, ja.
Ich höre tatsächlich keine Musik vorm Spiel. Also nur das, was in der Kabine läuft. Aber das ist so bunt gemischt, das wechselt auch immer. Wir haben da irgendwie keine klare Playlist. Also das wechselt wirklich wie auch der DJ immer wechselt. Warum auch immer.
Jetzt kommt fast schon meine Lieblingsfrage. Wer ist der Schlauste aus der Truppe?
Ja, wir sitzen ja schon hier. Also. Also wir haben schon viele, die nicht auf den Kopf gefallen sind. Wir haben natürlich auch ein paar, die auf den Kopf gefallen sind, aber nee, also wir haben schon, es ist ganz gut verteilt. Wir haben viele, viele sehr intelligente, auch so ein bisschen so straßenköderschlau. Haben wir schon ein paar Jungs dabei, aber weil wir hier sitzen, sage ich mal uns zwei.
Habt ihr eine Lieblingskneipe in Braunschweig?
Was definierst du denn als Kneipe? Also.
Ich habe es ja nicht geschrieben, aber... Ja,
also in Connys Hähnchenladen gehen wir nicht. Also Kneipe, wir sind sehr, sehr gerne im Mono, das ist ja hier dicht dran, oder im Da Piero, das ist schön. Im Altrolo, das ist glaube ich unser Stammlokal von der ganzen Mannschaft, da sind wir mittags immer.
Für Getränke im Tresor, glaube ich.
Daran anschließend, wer ist das größte Firebeast im Team?
Es, auch da, wie definiert man Firebeast? Also es gibt ja Leute, die stark am Glas sind, dann gibt es Leute, die auch ohne das starke Glas richtig Spaß haben. Dann zähle ich einfach mal die auf. Also Fabio ist, glaube ich, gute Laune Bär auch bei uns, der liebt das. Der geht da richtig auf. Aber auch da braucht sich Köhli nicht verstecken. Ja, und Sancho ist auch gut dabei.
Ich glaube, unser Neuzugang Lukas Frenkert ist sehr, sehr gut auf einer gewissen Insel. Habe ich mir sagen lassen. Auch da habe ich mir Infos über die Neuzugänge eingeholt und da habe ich gehört, er hat sehr gut performt. Als wir noch Relegation gespielt haben.
Kannst du diese Insel auch benennen, oder?
Nur den Abschnitt El Arenal, also kenne mich da nicht aus.
Gegen welchen Verein spielt ihr am liebsten?
VfL Bochum. Ich habe da in der Jugend gespielt und für mich gibt es, glaube ich, nichts Geileres im deutschen Fußball, also was ich bisher erlebt habe, als Freitagabend in Bochum zu spielen, Herbert Grönemeyer, also volles Stadion, gibt, glaube ich, nichts Besseres.
Heißt, du hast dich gefreut, dass die jetzt runtergekommen sind?
Ein Stück weit, ja.
Boah, ich glaube, bei mir ist es Paderborn, da habe ich immer, warum auch immer gewonnen bisher, außer einmal im ersten Jahr, aber sonst immer die unterlegene Mannschaft gewesen, aber gewonnen. Und das letztes Jahr an meinem Geburtstag, deswegen sage ich jetzt auch Paderborn, weil der Tag so schön war danach.
Was sind eure Gedanken zum Derby?
In meinen Gedanken sind Fans dabei.
Ich glaube, das kann ich unterschreiben und ich würde gerne mein erstes Derby mal aktiv auf dem Platz gewinnen. Ich habe bisher nur unentschieden gespielt oder einmal verloren.
Schön aufstehen.
Euer Lieblingsmoment mit der Eintracht?
Auswärtssieg beim HSV und inklusive was danach war.
Da habt ihr die ganzen Raststätten angesteuert, oder? War das das?
Eine Raststätte, aber die hat sich rumgesprochen anscheinend. Und,
hängt da jetzt ein Foto von euch an der Wand eigentlich, oder?
Ich hoffe, die haben auf jeden Fall einen Umsatz des Lebens gemacht an dem Abend. Da wurde alles gekauft von jeglichen Getränken bis Sonnenbrillen. Also da war alles dabei und ja, war eine schöne Rückfahrt und die Kabine sah nachher auch gut aus. In Braunschweig die.
Bei mir ist es auch Hamburg an der ersten Stelle und dann aber auch dieses Spiel gegen Wiesbaden in der Saison davor, wo wir den Klassenerhalt geschafft haben. Es war auch ein emotionaler Moment, weil wir wirklich mausetot waren nach, wie du es gerade gesagt hast, 12 Spielen und uns wirklich jeder abgeschrieben hatte. Und das war wirklich eine Erleichterung, eine Genugtuung, dass wir es dann in diesem Spiel schon einen Spieltag vor Ende geschafft haben. Das war für mich auch ein sehr emotionaler Moment.
Und wann geht's mal wieder in der gesamten Südkurve zum Abklatschen vorbei?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wir haben jetzt beim Heimspiel haben wir probiert, einmal durchs ganze Stadion zu gehen. Das ist halt immer schwer, auch allen gerecht zu werden, muss man ehrlicherweise sagen. Gerade jetzt nach dem Spiel waren, glaube ich, alle auch nicht mehr ganz klar im Kopf, weil es war echt brutal warm. Aber ja, wir haben, ich habe das schon häufiger gehört, also wir haben uns das schon vorgenommen, da auch gerade an der Kindertribüne vorbeizugehen und ja, wir wollen da allen gerecht werden. Es ist halt nur immer schwer, nach dem Spiel die ganze Runde zu gehen, weil die meisten gehen dann auch schon und ja, wir haben das auf dem Schirm und wir versuchen das zu berücksichtigen.
Jetzt werden wir mal sportlich. Hat man als Kapitän bzw. Mitglied des Mannschaftsrates Einfluss auf die Personalentscheidungen? Das heißt, wird man von Seiten des Vereins irgendwie eingebunden?
Ich glaube, da sollte Torben antworten.
Bei Lino ja. Nein, aber Also ich glaube, das haben wir ja auch nach dem Relegationsspiel gesagt, dass wenn wir gefragt werden, dass wir gerne mit Rat und Tat auch zur Seite stehen. Und jetzt war es in dem Fall bei Memo so. Memo hat mich gefragt, Memo hat Lino gefragt. Die Leute, Philipp Schmidt hat uns über Memo gefragt, Benny hat uns über Memo gefragt. Und natürlich tauschen wir uns dann aus, weil, wie gesagt, wir wollen ja alle das Beste für den Verein. Wir wollen ja Leute, die hungrig sind, die Bock drauf haben. Und deswegen kann man diese Frage, sind wir involviert, so beantworten, würde ich sagen, zum Teil bedingt. Wir werden gefragt, aber am Ende entscheiden das Pippo, Benny Kessel, Dennis Krupke, die entscheiden das, weil sie auch mit ihrem, ja, oder sie sind auch in der Verantwortung dafür.
Kam es auch mal vor, dass ihr gesagt habt, den würde ich nicht holen, wenn ihr gefragt wurdet?
Also ich noch nicht. Nee.
Ich kann mich auch nicht dran erinnern, muss ich sagen.
Hat die Eintracht ausreichend große Spieler im Vergleich zu vielen anderen Mannschaften?
Also Körperlänge, oder?
Ich glaube, es geht um Körperlänge.
Ja. Boah, wir haben schon ein paar deutsche Eichen da hinten drin, ey. Also wenn ich mir jetzt Freddy Jäkel anschaue, der bald ja auch wieder bei 100% hoffentlich ist, Frankie, Köhli, Luis, Ele, also ich würde ungern als Stürmer auf die treffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das, die haben ja auch alle eine gewisse Größe. Fast alle bei 1,90, außer Köhli, aber das kann er ja für sich entscheiden. aber das ist schon ein ganz guter Durchschnitt. Auch vorne jetzt Erin ist groß, hat eine Sprungkraft wie ein Pferd, das ist Wahnsinn. Polti ist groß, Levi ist groß. Deswegen, wir haben schon, glaube ich, eine ganz gute Größe in der Mannschaft.
Würde ich auch so sagen. Also ich sehe das Ganze so. Hinten sind wir groß, zentral sehr klein und vorne wieder groß. Also toller Mix.
Was wäre wichtiger, ein Sieg im Pokal oder der nächste Dreier in Karlsruhe? Oder am besten beides?
Gut, wenn du am besten beides anbietest, ja, nehmen wir natürlich das. Aber also mein Fokus ist jetzt auch erstmal, so ehrlich müssen wir sein, ist in Karlsruhe. Das ist schon eine coole Chance wieder. Karlsruhe hat einen guten Start, wir aber auch. Wir brauchen uns vor nichts verstecken. Und ich habe das, glaube ich, schon mal zu euch auch gesagt. Jedes Spiel in der zweiten Liga ist eine Chance, sich zu zeigen. Egal, wer spielt. Und diese Einstellung brauchen wir in der Kabine, wie wir sie jetzt haben. Und dann ja, kannst du auch jeden in dieser Liga eben schlagen. Und am liebsten machen wir natürlich da weiter in Karlsruhe, weil wir haben Selbstvertrauen, wir freuen uns darüber und wir fahren mit einer breiten Brust auch nach Karlsruhe. Und wenn wir alles auf dem Platz lassen, so wie wir es jetzt getan haben in den 2 Spielen, dann ist immer alles drin. Und danach beschäftigen wir uns dann mit dem Pokal. Aber wenn du so fragst, wenn du beides anbietest, dann nehme ich natürlich beides. Entschuldigung.
Was hat Heiner Backhaus in euren Köpfen schon verändert?
Sein Lieblingsspruch ist, wir schauen nicht in den Rückspiegel, es gibt nur die Frontscheibe. Und das, glaube ich, ist was man auf den ganzen Verein übertragen kann. Also auch jetzt, wir schauen nicht mehr zurück, was in den ersten beiden Spielen war, sondern wir wollen mehr. Und wir haben Lust auf mehr und ich glaube, das kann man auf die längere Vergangenheit beziehen und auch jetzt auf die kürzere. Ich glaube, er hat einfach Bock auf das, was kommt, jeden Tag 100% geben. Er ist auch ein bisschen wilder. Er sagt, ich muss nicht immer vorbereitet sein. Ich will einfach 100% im Training. Es muss nicht immer alles richtig sein. Es muss nicht immer alles strukturiert sein. Ich glaube, das nimmt auch immer den Druck so bei den Jungs, gerade bei den Jüngeren, weil du kannst einfach machen, du kannst Fußball spielen. Keiner wird böse sein, das hat er auch nach dem Spiel gesagt. Keiner ist böse, wenn man den Ball zum Gegner spielt, sondern er ist nur böse, wenn du dann nicht hinterher rennst. Und damit, das ist bei ihm unverhandelbar. Auch ein sehr nettes Wort, was ich bei ihm gelernt habe. Und ich glaube, das ist das, was man bei ihm am meisten mitnehmen kann. Es geht immer nur um die Grundeinstellung. Und alles darüber hinaus ist ein Plus, was wir natürlich auch verbessern wollen, wo wir auch streng miteinander sind. Gerade jetzt in der Woche waren wir sehr streng miteinander. Die Trainer haben den Finger in die Wunde gelegt. Auch ich habe dann heute mal so eine Einzelanalyse auf einmal in unserem Online-Tool gesehen. Da war es auch sehr kritisch. Ja, aber das ist genau der Weg. Also wir wollen mehr, wir wollen nach vorne schauen und ich glaube, das kann man am meisten mitnehmen.
Kannst du das so ein bisschen, erstmal gerne das, das so ein bisschen erklären für uns, die keine Einzelanalysen in Online-Tools haben, was das bedeutet, wie das funktioniert? Musst du dir dann sozusagen Fehlervideo von dir angucken?
Ja, wir haben ein Programm, das heißt Huddle, da laden unsere Analysten und Co-Trainer, die können da, also jedes Training wird gefilmt und natürlich die Meisterschaftsspiele auch. Da kriegt jeder Spieler dann vor den Spielen die Vorbereitung für seinen Gegenspieler oder die Matchplan-Vorbereitung, die ganze Gegneranalyse. Du kannst dich da komplett drauf vorbereiten, zusätzlich zu dem, was die Trainer eh schon vor der Mannschaft machen. Und nach dem Spiel gibt's halt eine Analyse, teilweise für jeden Spieler einzeln. Da werden dir dann mal 10 Szenen geschickt oder so und ja, mit Erklärung dazu, hier Darstellungsspiel achten, da der Pass vielleicht nicht der richtige, Ball im Zentrum halten. Also schon sehr detailliert und ich glaube, da kann man die Jungs auch mal loben. Die machen das schon sehr, sehr gut und sehr detailliert und das ist schon auf Top-Niveau, muss man echt sagen.
Und bevor ich wieder an die Jungs übergebe, ist der Aufstieg schon ein Thema?
Nein. ich glaube, wir sind alle ganz gut beraten, wenn wir den Moment, so wie er ist, konsumieren, wenn wir da glücklich drüber sind, aber das auch gleichzeitig wieder ein Ansporn ist, weil du hast gesehen, was möglich ist. Wie ich es gerade gesagt habe, du kannst jeden Gegner schlagen, wenn du alles auf dem Platz lässt, wenn die Grundtugenden stimmen, diese unverhandelbaren Sachen, von denen der Trainer spricht. Aber ich glaube, wir sind ganz gut beraten, mit beiden Füßen schön auf dem Boden zu bleiben, schön demütig, diese Kultur in die Kabine zu kriegen, dass wir hungrig sind, dass wir gierig sind, anzuschieben, weiter anzuschieben mit allen, die da in der Verantwortung stehen. Und dann, ja, also jeder kann ja träumen, wir nicht. Wir sind da für die harte Arbeit. Und ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen.
Okay, wir haben Leserfragen hier gehabt. Wir haben aber auch zwei Leute aus eurem Leben gefragt, jeweils einen, für Fragen-Einsendungen. Und da kann Lea jetzt mal Nummer 1 abspielen.
Ja, moin nach Braunschweig. Hallo Köhli. Jetzt werde ich schon gefragt oder aufgefordert, dir eine Frage zu stellen für den Podcast. So weit sind wir jetzt schon gekommen. Ich grüße euch alle sehr. Wie du ja weißt, seit 2021 verbindet uns eine sehr intensive Beziehung im Profifußball. Das fing ja damals an mit der Zeit in Osnabrück, dann dieser skurrile Fastwechsel nach Bielefeld, den du vielleicht an dieser Stelle auch mal erklären kannst, und die zuletzt sehr intensive Zeit bei der Eintracht in Braunschweig. Für mich warst du in den letzten 4 Jahren immer ein sehr, sehr wichtiger Spieler, bist mir aber auch oft genug auf den Sack gegangen, du weißt, was ich meine, und an der Stelle jetzt hier meine Frage, so was sind für dich in den letzten 4 Jahren in deiner Entwicklung entscheidende Punkte, entscheidende Dinge gewesen, die du umgesetzt hast auf dem Weg von einem vielleicht ja, Kaderspieler in der dritten Liga zu einem Zweitligakapitän? Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß, habt einen schönen Abend und bis bald. Dinge gewesen, die du umgesetzt hast auf dem Weg von einem vielleicht ja, Kaderspieler in der dritten Liga zu einem Zweitligakapitän? Ich wünsche euch alles Gute. Viel Spaß, habt einen schönen Abend und bis bald.
Diese Frage hat ja 4 Ebenen. Ich fange mal mit der ersten an, vielleicht der offensichtlichsten. Wie bist du ihm denn immer auf den Sack gegangen?
Boah, in vielen Dingen. Ich glaube, bei ihm geht's bei mir immer nur darum, um die Art und Weise, und ich kann manchmal sehr nervig sein. Ich kann teilweise ein richtiges Arschloch sein auf dem Platz. Das weiß ich auch. Das ist neben dem Platz zum Glück nicht so. Aber ja, auf dem Platz hatte ich manchmal eine Attitude, die nicht ganz so gut ist. Und ich glaube, um da auch die andere Frage schon vorwegzunehmen, das ist, glaube ich, der größte Punkt, wo ich mich in den letzten 4 Jahren entwickelt habe. Ich muss auch sagen, gerade so in dem letzten halben Jahr Ich wurde selten so bearbeitet wie von Daniel Scherning und Marc Pfitzner seit dem Winter. Also das war sehr intensiv und auch mit vielen Diskussionen verbunden. Das hatte vielerlei Gründe, aber ich muss sagen, der Effekt war unfassbar gut für mich als Mensch und auch als Spieler hat es mir sehr geholfen, weil ich glaube auch, dadurch ist meine Leistungskurve in der Rückrunde nach oben gegangen, weil ich mich nicht mehr mit den Dingen, die ich nicht beeinflussen kann, beschäftigt habe, sondern einfach mit meiner Leistung und habe probiert, einfach positiver im Ganzen zu sein, auch zu meinen Mitspielern. Das ist Lifting Up von meinen Mitspielern. Und ich glaube, da kann ich sehr, sehr dankbar sein, auch wenn ich das in dem Moment vielleicht sehr emotional wahrgenommen habe und wir echt sehr hitzige Diskussionen hatten im Winter. Aber am Ende des Tages hat es extreme Früchte getragen und für mich als Mensch war es enorm wertvoll. Deswegen bedeutet mir das Video auch echt viel, weil ich glaube, es war ein enormer Step so jetzt in meiner Karriere. Und da kann ich ja dem Trainerteam, welches im Winter da war, den dreien kann ich da absolut danken, weil die haben den Finger mehr als in die Wunde gelegt, sondern die haben mich sehr arg bearbeitet und ja, das war Gold wert, muss ich sagen.
Brauchtest du diesen Input dann sozusagen von außen, um das zu erkennen, um dich selbst dahin zu entwickeln?
Ja, ich habe es schon selber auch erkannt und ich war selber genervt von mir selber. Es hat mich wirklich abgefuckt, dass ich dann manchmal nicht umswitchen konnte auf dem Platz und ich habe so viel Verbesserungspotenzial überall links, rechts gesehen, aber ich habe mich dann auch nicht mehr auf mich selber konzentriert. Und das spiegelt, glaube ich, auch das erste halbe Jahr wieder, was ich bei Braunschweig hatte. Es war ein bisschen ein Sinnbild für alles. Extreme Erwartungen vom Umfeld. Du kommst in eine Mannschaft, wo du direkt als Führungsspieler gesehen wirst, was aber brutal schwer ist, weil die Hierarchie in der Mannschaft eigentlich schon da war und du musst dich dann irgendwie einfügen, du willst aber auch schon direkt Verantwortung nehmen. Das heißt, du bist die ganze Zeit nur am Abstecken, okay, wann kann ich mal vor allem was sagen, wann muss ich mich zurücknehmen, weil dann Bicho oder ein Jannis was sagen. Also es war brutal schwer und dann kommt die sportliche Sache noch hinzu, wo ich finde, dass wir eine super Vorbereitung und ich persönlich auch eine super Vorbereitung gespielt haben, aber ja, dann auch irgendwie sportlich alles über den Haufen geworfen wurde. Der Fußball hat gar nicht mehr zu mir als Spieler gepasst. Ich musste mich fußballerisch komplett anpassen. Also es war ein gesamtes Bild, was einfach nicht gepasst hat und das hat zu meiner Negativität geführt und das war absolut nicht leistungsfördernd für mich und für meine Mitspieler, weil ich dann natürlich auch viele Spieler schauen auf mich, das war letztes Jahr schon so und die habe ich dann natürlich mit runtergezogen und ich glaube, das offene Feedback von den dreien war brutal wichtig und ich habe es eben schon gesagt, ich bin sehr, sehr dankbar und ich finde, ja, das kann man schon sagen. Ich würde es jetzt nicht als life-changing betiteln, aber schon karriere-changing. Und sehr, sehr große Dankbarkeit an die drei.
Weitere Ebene auch der Frage, Torben, du hast vorhin auch über Daniel Scherning schon gesprochen, du eben auch in den höchsten Worten. Das kommt ja auch nicht immer vor, dass über den Ex-Trainer fast jeder noch so viele positive Worte hinterlässt. Viele haben ihn dann auch auf Mallorca nochmal besucht, glaube ich, als dann die Relegation durch war. Was bedeutet er euch denn jetzt auch so im Nachgang noch?
Ja, also mir sehr, sehr viel. Ich habe schon gesagt, ich habe in Daniel, also als Daniel damals übernommen hat, ging es mir persönlich, glaube ich, ähnlich wie Köhli es gerade über sich beschrieben hat. Es war eine schwere Zeit, die ersten 12 Spiele waren nicht so, wie ich es mir auch selbst vorgestellt habe. In meiner ersten richtigen Saison als Nummer 1 für einen Traditionsverein wie Eintracht Braunschweig. Und er hat mir einfach so den Spaß am Fußball wieder zurückgegeben. Und das Gefühl, was ich bei ihm die ganze Zeit hatte, ist, dass er nicht nur mein Trainer ist, sondern auch ein richtig, richtig guter Mensch. Und ich weiß nicht, ich habe so ein Sinnbild damals vor dem Osnabrück-Spiel, wo er für ihn auch viel dran gehangen hat. Habe ich da im Hotel, waren wir im Hotel, hatten Pre-Match-Meal und gehen zu unserem Spaziergang und auf einmal rennen seine zwei kleinen Töchter rein und er nimmt die einfach so herzlich in den Arm und ich habe Gänsehaut bekommen, weil ich das halt in meinem in meiner Engstirnigkeit dann gar nicht die letzte Zeit gesehen habe, dass es nur Fußball ist. Und das hat er immer perfekt vermittelt. Wir haben noch ein Leben daneben, das ist Fußball. Da geben wir alles für, aber wir sind trotzdem auch Menschen. Und das Gefühl hat er mir vermittelt. Und dann hat er einfach auch unfassbar um mich gekämpft, dann wieder im Winter zurückzukommen, was ich ihm auch immer ja von Herzen danken werde. Und deswegen über Daniel Scherning ja, gibt's von mir nur positive Worte. Ist ein ganz, ganz toller Mensch, war ein ganz, ganz toller Trainer. Und ich hoffe, dass er bei seiner nächsten Station, wenn die dann irgendwann folgt, ja, das genauso, wie er hier uns damals übernommen hat, hinkriegt und wenn nicht sogar noch besser.
Geht so.
Also du würdest Torben zustimmen in der Sache?
Ja, also ich habe wahrscheinlich eine intensivere Beziehung zu Daniel als Torben, auch wenn Torben ihn jetzt schon sehr gut kennt.
Ja, nee, stimmt ja. Also ihr kennt euch ja auch deutlich länger, also das würde ich unterschreiben.
Wir kennen uns wirklich seit 4 Jahren und wir haben, also das hatte ich noch nie mit dem Trainer, dass ich durchgängig mit ihm Kontakt gehalten habe. Auch wo ich in Dänemark war, hat er sich einfach aus dem Nichts dann teilweise gemeldet. Da haben wir 2 Stunden telefoniert und da ging es nicht mal, also ging es vielleicht 10 Minuten um Fußball. Der Rest war um menschliche Dinge, wie es persönlich läuft, um seine Familie. Und ich glaube, das zeichnet ihn aus. Er ist für mich, ich glaube, da brauche ich mich nicht schämen. Er ist schon so ein kleiner Ziehvater für mich und zudem noch ein sehr, sehr guter Fußballtrainer. Also der hat extremes Know-how, was das Fußballerische anbetrifft. Und ich finde, was bei ihm beeindruckend ist, ist einfach, dass er über den Tellerrand hinausschaut und er ist sehr weitsichtig. Bei mir ging es nie ums Fußballerische bei ihm. Er hat mich nie kritisiert für.
Hey, Football Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Fußballerische Dinge, sondern immer, wie ich wirke auf andere. Und er hat mich extrem, extrem beobachtet immer. Und jetzt würden manche vielleicht denken, ja, weil ich Ziehvater sage, haben wir dann jeden Tag 2 Stunden Kaffee getrunken. Nee, also bei uns war es wirklich so, wir haben ihm was ganz wichtig, dass es keiner checkt, dass wir eine gute Bindung haben. Und manchmal hat es dann nur gereicht, wenn er mich angeguckt hat. Dann wusste ich schon, okay, es ist gerade wieder 11:55, dass ich wieder ins Büro muss. Das hat schon gereicht. Also wir haben eine sehr, sehr gute Bindung zueinander. Und ich glaube, über allem steht einfach, dass er ein sehr feiner Mensch ist. Und deswegen reden alle gut über ihn, weil er einfach fair und ehrlich ist.
Jetzt hatte Daniel selbst in seinem Video eben noch einen geplatzten Bielefeld-Wechsel angedeutet. Erzähl mal.
Ich hatte schon die Hoffnung, du vergisst es. Ja, das ist eine etwas kompliziertere Geschichte. Ich versuche es schnell zu machen. Ich war bei Osnabrück bis zum Sommer 23 unter Vertrag mit einer Option. Wenn wir aufsteigen, verlängert sich mein Vertrag. Zu dem Zeitpunkt waren wir, glaube ich, 13. mit riesigem Rückstand auf dem Aufstiegsplatz. Also wir haben eher nach unten geguckt. Ja, Daniel war bei Bielefeld und ich bin davon ausgegangen, dass ich ablösefrei bin, habe am 2. Januar bei Bielefeld unterschrieben mit der Option, wenn Osnabrück aufsteigt, ist der Vertrag ungültig und wenn Bielefeld absteigt, ist der Vertrag auch ungültig. Das war nur für die zweite Liga, also viele Optionen, wie man hört. Wie es das Schicksal dann so wollte, haben wir, glaube ich, fast alles gewonnen in der Rückrunde, sind am Ende dramatisch aufgestiegen in der 90. plus 6. Minute. Ich muss gerade überlegen, ob man das hier sagen darf. Sind last minute aufgestiegen, dadurch hat sich mein Vertrag bei Osnabrück automatisch verlängert. Bielefeld ist eher abgestiegen. Das Problem war, Daniel war ja schon im Februar mit dem Sportdirektor gekündigt. Also ich habe mir im Februar schon beide Hände über den Kopf geschlagen, weil Uwe Kauschinert war dann Trainer und das war dann auch nicht so ganz mein Fußball und dann war ich schon bemüht, das Ding wieder aufzulösen irgendwie, aber ich habe es dann anderweitig geschafft, dass ich nicht nach Bielefeld muss.
Habe mich dann um den Aufstieg gekümmert mit Osnabrück. Ja, und das war die Geschichte am Ende des Tages. Ja, war es ein sehr spannender Sommer, muss ich sagen, weil ich dann ja doch nicht in Osnabrück geblieben bin.
Okay, dann würden wir eine weitergehen zu den eingesendeten Fragen.
Torben, mein liebstes Bruderherz. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, es wirklich schon fast eine Ewigkeit her ist, aber bevor bei dir die Fußballkarriere überhand genommen hat, gab es eine andere Karriere, wo du gestrahlt hast. Ich könnte fast sagen, strahlt wie ein Diamant. Daher meine Frage, warum hast du dich entschieden, das Bruderduo aufzuheben? Für die Zuhörer habe ich noch eine kleine Hörprobe mitgebracht, damit sie entscheiden können, ob es vielleicht ein Comeback geben soll.
Hast du schon eine Idee, worum es da gehen könnte?
Also nicht so richtig, also ein bisschen schon, weil er gesagt hat, das Wort Diamant, und jetzt habe ich ein bisschen Angst, um ganz, ganz ehrlich zu sein.
Dann gönnen wir uns doch mal die Hörprobe.
Hey, bitte.
Beautiful like diamonds in the sky,
bist du wahnsinnig? Ja, ja, hier spinnt wohl.
Das riecht doch nach einem Live-Act, oder?
Ja, es ist...
Das ist auch gerne mal live performen,
wenn ich hoffe, ihr habt es gehört, die Stimme hat sich drastisch verändert. Und sie wird damals schon beschissen. Also das muss man ja ganz klar sagen. Nein, mein Bruder und ich haben damals, um ein bisschen Kontext zu geben, haben damals für unsere Großeltern zu Weihnachten immer eine CD aufgenommen. Da war ich 10 Jahre alt. Ich schäme mich ein bisschen. Deswegen wahrscheinlich vorhin noch die Frage, Rihanna oder Metallica. Ja, jetzt macht alles Sinn. Ich habe sonst schon einen sehr, sehr roten Kopf. Jetzt habe ich noch einen röteren. Also es ist... beschämend, vor allem nach dem schönen Video, was Köhli mal wieder bekommen hat. Aber das ist dann so, ich habe meinen Bruder von Herzen lieb, süß, dass er das auch, dass er den Spaß mitmacht, und ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich bin jemand, der sehr, sehr gut über sich selbst lachen kann. Deswegen ist das ein lustiges Video, es wird aber keine Zugabe geben, leider.
Aber du sagst es gerade, Familie bedeutet eine Menge für dich. Also du lässt dich ja, glaube ich, auch in fußballerischen Dingen und was so Wechsel und so weiter angeht, viel von deiner Familie beraten und hörst da auf die Meinungen. Was haben die für eine Rolle gespielt, auch für die Rückkehr nach Braunschweig?
Eine sehr, sehr große, weil sie alle gesehen haben, dass es mir nicht gut ging in der Zeit. Dass es natürlich nicht so geklappt hat, wie es dann abgesprochen wurde. Es ist eine schwierige Zeit für mich, war persönlich, auch sportlich. Das ist ja... ist ja nichts Neues für alle Beteiligten. Und deswegen, sie haben mich bedingungslos unterstützt. Mein Papa hat sich um alles gekümmert, um den ganzen Umzug, hat mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Aber ja, ich würde ohne meine Eltern nicht hier stehen, wo ich jetzt stehe. Meine Eltern sind meine Stütze im Leben, mein Bruder ist meine Stütze im Leben. Und ich bin wirklich mehr als dankbar, dass wir so eine tolle Beziehung zueinander haben. Meine Eltern kommen zu jedem Heim- und Auswärtsspiel, also sind wirklich fußballverrückt, durch und durch. Und durchleben mit mir diese Achterbahn der Emotionen auch ein Stück weit. Und das ist was ganz, ganz Schönes.
Du hast ja nicht nur auf Schalke und in Braunschweig gespielt, du warst auch in München, hast da mit Größen zusammengespielt wie Lewandowski, Müller, Neuer und so weiter und so fort. Was war das für eine Zeit für dich? Wie hat dich die geprägt?
Sehr, weil es mir was so eingeimpft hat, diese Bayern-DNA, dieses gierig bleiben, dieses Mia San Mia, dieses nie glücklich sein mit dem, was du gerade hast, immer weiter wollen, anschieben. Und das ist was ich tief veranlagt hat in mir. Und ich glaube, um die Zeit einfach ganz kurz zusammenzufassen, ich bin für die ganze Zeit sehr dankbar. Ich habe Sachen erlebt in einem ganz jungen Alter, die ganz, ganz wenige erlebt haben. Ich durfte den Champions-League-Pokal in die Höhe recken. Und das nimmt mir keiner mehr. Da werde ich meinen Enkelkindern noch von erzählen. Da zehre ich mein ganzes Leben von. Das sind Erfahrungen, die für immer bleiben, und für die ich extrem dankbar bin und glücklich bin, auch diese Menschen um mich rum gehabt zu haben und von solchen großartigen Sportlern lernen oder gelernt zu haben.
Gibt's. Und gibt es denn für dich auch so Momente und Erlebnisse mit diesen Topstars des Fußballs, die für dich so ganz konkret hängen geblieben sind?
Ja, dieses Champions League Turnier damals in Lissabon, nach einer, glaube ich, für das gesamte Land oder für die gesamte Welt sehr, sehr schwierigen Phase, gab es dann dieses Champions League Turnier, wo einfach diese Lust auf Fußball so groß war, eine Energie in dieser Mannschaft, 2 Wochen eingesperrt in einem Golfhotel in Lissabon, was da für eine Spannung die ganze Zeit herrschte, für eine Passion, dieses Ding zu gewinnen, das habe ich so noch nicht erlebt, werde es wahrscheinlich auch so nicht mehr erleben, aber das hat mir schon was mitgegeben, dass man alles unterordnet, um erfolgreich zu sein, und nach dem lebe ich auch und gebe auch alles dafür, aber das hat mir damals schon sehr imponiert, wie driven die alle waren, also wie ehrgeizig und wie verrückt eigentlich nach Erfolg.
Wo hängt die Medaille bei dir?
Die hängt tatsächlich zu Hause. Ich habe damals mein Finaltrikot von allen Spielern unterschreiben lassen und die Medaille hängt so drumrum. Das ist ein richtig, richtig geiles Bild. Das hängt bei mir in Berlin.
Neben dem Studio Blau-Gelb-Vertrag oder darunter?
Ja, ich wollte den eigentlich auch mitbringen, weil wenn ich jetzt juristisch nicht komplett falsch bin, braucht sie immer auch eine Gegenleistung. Ich habe ja meinen Teil geleistet. Ich habe ja sozusagen, ihr habt auf den Vertrag geschrieben, ich gebe alles dafür, um den Klassenerhalt zu schaffen. Das hat ja geklappt. Die Gegenleistung, die habe ich noch nicht bekommen.
Ein paar schöne Fragen heute, eine Gesangsanlage.
Ja, genau, eine Gesangsanlage. Was
ein
sehr peinlicher Moment, ja. Nein, der hat meine Mama, weil die wusste, dass ich heute herkomme, hat den mitgebracht und hat gesagt, ja, bring den doch mal mit, den Vertrag. Ich habe gesagt, nee, ich werde die Jungs schon nochmal darauf aufmerksam machen, dass eigentlich eine Gegenleistung auch erfolgen muss.
Können wir drüber sprechen. Dazu? Wie war denn so dein Blick auch auf deine Karriere langfristig, gerade auch vielleicht im Rückblick dann nochmal Lissabon? Ich meine, das ist einer der größten Momente, den man als Fußballer erleben kann. Du warst ein junger Torwart. Wie war so der Blick damals auf deine Karriere und wie ist er vielleicht auch jetzt?
Ich war schon damals ganz klar, was ich will. Ich war damals schon klar, dass ich irgendwann selbst in der Bundesliga spielen möchte, dass ich selbst auf diesem Feld stehen möchte und nicht nur Teil eines Kaders sein will. Und deswegen damals auch nach dieser erfolgreichen Zeit, wo wir Drittligameister geworden sind mit Bayern, dann Champions League-Sieger und ich wirklich tolle Erfahrungen für das junge Alter sammeln durfte, war mir aber klar, dass ich den Weg alleine weitergehen möchte. Deswegen ja damals auch dann die Leihe nach England, ganz weit raus aus der Komfortzone. Dann das Jahr da auch viele Höhen und Tiefen durchlaufen, aber ganz viele Erfahrungen mitgenommen. Dann der Schritt eben zur Eintracht, weil ich unbedingt in die zweite Liga nach Deutschland wollte und es sich damals so angeboten hat und ich war da sehr glücklich drüber. Und wie gesagt, ich war mir damals schon sehr klar, dass ich meinen eigenen Weg in die Bundesliga irgendwann finden will und dafür trainiere ich, dafür gebe ich hier alles und mal schauen, wo uns dann führt.
Du hast gerade von Höhen und Tiefen in England gesprochen, da war auch zu lesen, dass du spielen solltest, obwohl du noch einen positiven Corona-Test hattest, du da auch irgendwie Nachwirkungen von davon getragen hast. Wie war das damals?
Ja, das war, in England gab es ja damals keine Corona-Regeln, die waren ja alle ad acta gelegt. Wir hatten ja auch volle Stadien, wir hatten da, ich glaube, in der Corona-Zeit, wo in Deutschland null Zuschauer waren, haben wir vor 40.000 gespielt. Was verrückt war, was auf der einen Seite sehr, sehr positiv war, dass die Fans eben im Stadion waren, aber auf der anderen Seite, als ich dann selbst diesen positiven Test hatte und auch echt noch danach Probleme hatte, dass es dann halt so ein bisschen drüber geschaut wurde, so ein bisschen darüber gelächelt wurde, dass ich mich jetzt dass ich mir da in Deutschland helfen lassen möchte, dass ich mich einmal checken lassen möchte, ist dann am Ende, habe ich dann deswegen auch die letzten, glaube ich, 8 oder 9 Spiele nicht mehr gespielt. Aber es sollte alles so sein, weil sonst wäre ich jetzt dann auch nicht hier.
Tobi, du hattest noch, wir haben ja über große Namen im Fußball gesprochen. Du wolltest Köhle ja auch noch was in Richtung große Namen im Fußball fragen.
Du hast von einem Fastwechsel nach Bielefeld gesprochen, also wenn man dem so glauben darf, du guckst schon so kritisch, was so rumwabert, dann hattest du auch, bevor du nach Braunschweig gekommen bist, ein Angebot aus Übersee. Wenn das denn so ist oder wenn es denn überhaupt so konkret war, hast du dich dann damals entschieden, lieber mit Robin Krause und Fabio Kaufmann statt mit so einem relativ unbekannten Argentinier namens Messi zusammenzuspielen? Wie viel war da dran? Wie konkret war das tatsächlich? Was war das für eine Geschichte?
Konkreter war es das Jahr davor in Osnabrück. Da war ich auf der Discovery-List von Inter Miami. Also die haben sehr viel Geld bezahlt, dass sie das Vorkaufsrecht hatten für mich. Und ja, wir hatten zu der Zeit 2 Zoom-Calls. Und ja, am Ende des Tages ist in der Zeit der Messi-Wechsel über die Bühne gegangen. Das heißt, kann man sich vorstellen, dass der ganze Verein nicht mehr gearbeitet hat anderweitig. Die haben sich nur auf den Messi-Wechsel fokussiert und dementsprechend war das Thema auch relativ schnell durch. Im Jahr danach, also eine Geschichte dazu, die haben halt einen deutschen Scout und der hat mehrmals positives Feedback nach Miami zurückgeschickt und dementsprechend war das immer so ein Thema bei denen. Es fanden Gespräche statt, aber am Ende des Tages war das dann auch nicht so, dass ich gesagt habe, die sind da maximal von überzeugt. Am Ende gab es auch kein Angebot, sondern es wurden nur Gespräche geführt und dementsprechend war das jetzt nicht so konkret, dass ich kurz vor dem Abflug stand.
Also Heidbergsee statt Miami Beach ist doch auch eh viel schöner.
Den hattet ihr vorher aufgeschrieben, den Witz?
Nee. Außerdem hattest du, ich glaube, in relativ jungen Jahren, nach so ein paar Rückschlägen in deiner Zeit als Nachwuchsspieler ja, glaube ich, auch schon mal mit dem Gedanken spielt, die Profikarriere gar nicht erst angehen zu lassen, sagen wir es mal so.
Der Gedanke war vollendet, ja. Also das Thema Profifußball war abgehakt. Ich habe bei Schalke, ja, U19...
Wieder die Schalker, ne?
Ja, schon. Ich habe bei Schalke gespielt, U19 Meister geworden mit vielen Bekannten, die groß rausgekommen sind. Durfte dann bei den Profis mit trainieren, habe dann 1,5 Jahre in der U23 gespielt. Da lief alles schief, was schieflaufen kann, mit 2 Verletzungen und einem Trainer, der ja jetzt nicht mein größter Freund ist. Glücklicherweise konnte ich ihm ein bisschen was heimzahlen, weil er Sportdirektor beim Gegner von unserer Relegation war. Deswegen war das schon eine kleine Genugtuung, muss ich sagen. Der hat mir gesagt, du und Profifußball, ihr beiden seid sehr verschieden. Ihr werdet nichts miteinander zu tun haben. Ja, dann bin ich in meine Heimat gegangen, hab mir ja nach 5 Probetrainings in Deutschland, wo ich mich echt für schäme, da wurde ich überall abgesagt. Das war echt bitter. Bin dann in meine Heimat gegangen, Oberliga bei Lippstadt. Also da habe ich wirklich keine Sekunde am Profifußball gedacht. Ich habe da bei Warsteiner, bevor meine Ausbildung angefangen ist, habe ich ein paar Zelte aufgebaut in Winterberg von 6 bis 16 Uhr. Bin dann abends zum Training gegangen, habe ein bisschen Oberliga gespielt für 54 Euro und da war nicht viel am Profifußball zu denken, muss ich sagen.
Hat das dein Mindset später dann auch geschärft? Du hast da, glaube ich, dann auch eine Ausbildung angefangen, die du dann noch beendet hast, als du schon Profi gewesen bist dann später.
Ja, genau. Ich habe die Ausbildung bei Osnabrück in der 2. Liga noch beendet mit Hängen und Würgen. Die haben mich alle doof angeguckt, wie ich aus dem Trainingslager in der Türkei nach dem ersten Tag zurückfliegen konnte und am nächsten Tag wieder da war, weil ich meine Prüfung hatte, meine mündliche Prüfung bei der IHK. Bin froh, dass ich die Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht habe und bin dann da ins Trainingslager zurückgeflogen. Ja, also das war Gold wert, kann man nicht anders sagen, weil ich glaube, jetzt weiß man das Ganze viel, viel mehr zu schätzen. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl im ersten halben Jahr hier, dass die Leute mich gar nicht richtig einschätzen konnten. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich ein bisschen abgehoben gewirkt habe für manche. Ich glaube, da kann man das ein bisschen mehr einschätzen. Ich weiß absolut, wo ich herkomme. Ich habe wirklich einmal den Boden geküsst und ich weiß, wie es ist, 8 Stunden im Büro zu sitzen und dann Fußball zu spielen. Dementsprechend kann ich das sehr gut einordnen, dass ich heute morgens Fußball spielen darf, dann auch gerne mal 2-mal am Tag und darf Fußball genießen, wie es mir nie hätte erhoffen können.
Ganz kurzer Uhrenvergleich, ist wirklich schon 7:45?
Ja.
Okay. Wir haben auch euch gebeten, Fragen mitzubringen. Oh,
welche willst du denn?
Jetzt holt der Spiegel.
Welche willst du denn?
Jetzt kannst du dich revanchieren für viele.
Nee, alles gut, ihr seid mir wohlgesonnen. Ich habe eine ich habe zwei eigentlich, aber ihr könnt euch aussuchen, ob es so ein bisschen so eine Spaßfrage ist oder schon eine ernstere.
Güli sucht aus.
Ich bin für die ernstere.
Okay, dann würde ich gern eure beste Geschichte, also spicyste Geschichte über Eintracht oder so, die ihr nie veröffentlicht habt.
Da kann ich.
Unser Pressesprecher wird nervös. Nee, war vor deiner Zeit, Luca, alles gut. Stimmt.
Fällt dir schon was ein, Tobi?
Ich hab was.
Oh, gut.
Es ging schnell, zu schnell.
Junger Spieler, spielt nicht. Vater macht sich ein Kommentarprofil auf braunschweigerzeitung.de und zerlegt seine Kontrahenten auf der Position.
Das ist durchaus spicy. Bitte bleib dabei, dass du keine Namen nennst.
Anderer Spieler wollte aus dem Trainingslager mal Snooze besorgt haben von den Jungs. So, der kam dann aus dem Trainingshotel, glaube ich. Tobi kann es besser erzählen.
Er hat uns im Trainingshotel gefragt, ob wir mit dem Auto da sind, ob wir Snooze kennen und ob wir da vielleicht ein bisschen was von mitbringen können.
Ja, da habe ich doch eine gute Frage gestellt.
Ihr kennt ihn beide.
Ich hatte tatsächlich gehofft, dass es vor unserer Zeit war, aber okay. Wir bleiben dabei, keine Namen.
Ist aber auch nicht mehr da.
Ach, ich habe eine richtige Ahnung, wer es ist.
Sag keine Namen.
Er spricht nicht Deutsch.
Das reicht.
Dann weiß ich's.
Ich würde sagen, er spricht Deutsch.
Fließend?
Ja.
Dann weiß ich es doch nicht.
Stell du mal deine Frage.
Das war eigentlich meine.
Nein. Du hattest noch eine andere.
Ich glaube, das war genau die.
Nein, du hattest noch eine andere, komm.
Was haben wir denn da noch? Hier. Ach ja. Ja, ich habe noch eine ernste. Wen und vor allem auch wie viel zahlt dir der Person im Verein für die ganzen Insider-Infos?
Und da gilt ja wirklich ernste Antwort, absolute Schweigepflicht. Wenn wir jetzt hier irgendwas verraten würden, würden wir natürlich alle Quellen dicht machen, die wir jemals hatten und haben. Aber ja, gibt schon den einen oder anderen, den man mal antickern kann.
Ich weiß nicht, ob ja, gut ausgewichen. Hätte ich vielleicht nach dem Relegationsspiel auch machen sollen.
Nein, ich bleibe dabei, es war genau richtig so.
Hast du ja vielleicht.
Von dir auch.
Dann würde ich nochmal umswitchen, weil die Antwort hat mir nicht gereicht. Wem traut ihr am meisten zu in der Saison aus der Mannschaft?
Du meinst was so Schritt nach vorne angeht?
Genau, Potenziale. Oder? Potenziale, die noch nicht erschöpft sind.
Ich sag, Ehren wird der neue Fisnik.
Da habt ihr ihn Fetisch für Fisnik. Also wirklich.
Das stimmt. Also ich sehe sehr viel in Max Marie, grundsätzlich an auch Entwicklung, was er auch im Vergleich zum Vorjahr gemacht hat, auch an körperlicher Entwicklung, an Stabilität. Ich glaube, mittlerweile hat er auch mehr Ruhe und Sicherheit im Spiel. Und wenn er in die Einsätze kommt, dann glaube ich, kann er noch viel wichtiger werden für euch. Das wäre meine Wahl, ja.
Ich würde auch mit Marie gehen, aber ich darf jetzt nicht den gleichen nennen. Ich glaube auch, dass Sancho nochmal einen Schritt nach vorne machen kann, der vergangenen Sommer relativ überraschend eigentlich kam und sich dann auch noch überraschender eigentlich zum Stammspieler entwickelt hat. Und ich glaube auch, dass der nochmal einen Schritt nach vorne machen kann.
Aber ihr beiden natürlich auch.
Nee, wir wollten jetzt kein Fishing for Compliments, das war jetzt nicht. Wir wollten schon auch das, wo ihr das Potenzial seht, wo der größte Schritt erfolgen kann. Also es ist schon.
Wir sind zu alt dafür.
Ja, wir sind durchaus zu alt, ja.
Ich war übrigens mit 28 der älteste Spieler auf dem Platz. In der Stadt, das.
Da hast du letztes Jahr fast.
Da habe ich fast Falten bekommen danach, als ich das gesehen habe.
Sehr schön. Wir haben noch zum Abschluss drei ganz schnelle Fragen für jeden von euch. Wo steht ihr mit Eintracht an Weihnachten?
Da darf der Kapitän zuerst.
Du bist ein Fuchs. ich werde dir keinen Tabellenplatz geben, aber wir stehen mit über 20 Punkten da.
Das ist das Gute, wenn man als Zweites antworten darf, dann würde ich mich da einfach blind anschließen und jetzt auch nicht sagen irgendeinen Tabellenplatz, weil am Ende wird abgerechnet. Ich glaube, in dem einen Jahr, wo wir dann gegen Wiesbaden den Klassenerhalt geschafft haben, hatte Wiesbaden im Winter 23 Punkte und da hätte niemand mehr damit gerechnet, dass sie noch absteigen. Deswegen würde ich mich da gar nicht dran orientieren. Am Ende wird abgerechnet, das ist viel wichtiger. Aber ich wäre auch glücklich darüber, wenn wir 20 plus Punkte haben. Okay.
Wo steht ihr am Saisonende?
Wo kriegst du deine Insider her?
Wenn ich Applaus will, sage ich vor Hannover. Aber realistisch gesehen muss man leider sagen, dass sie eine sehr gute Mannschaft haben dieses Jahr. Plus einen guten Trainer. Deswegen glaube ich, dass das schwer wird. Aber ich würde mich freuen, wenn wir nächstes Jahr in der Hauptrunde des DFB-Pokal in dem anderen Lostopf sind.
Auch da schließe ich mich jetzt einfach mal an.
Okay. Wir wissen und haben es ja auch, glaube ich, bemerkt, dass euch Eintracht sehr am Herzen liegt, dass es sehr wichtig ist, ein Club, der euch sehr wichtig ist aktuell, mal abgesehen davon, wo seht ihr euch selbst in 5 Jahren?
Ich weiß gar nicht. Köli?
Also. Das riecht fast nach Karriereende, muss ich sagen.
Der kann dann gar nicht mehr gehen. Nee, Spaß.
Boah, das ist eine gute, sehr gute Frage. Ich hoffe, dass ich in 5 Jahren bin ich 33. Ich hoffe, dass ich da in meine letzte Saison gehe, weil ich will dem Fußball noch was geben und nicht über den Platz stolpern. Deswegen hoffe ich, dass ich da in meine letzte Saison gehe und gerne auch bei der Eintracht. Da hätte ich auch nichts gegen, muss ich sagen. Muss ich nochmal mit Benny Kessel reden, ob das so in Ordnung ist. Und würde dann langsam aber sicher das Ende einläuten.
Was schwebt dir dann vor, so danach?
Stand heute würde ich mich im Fußball sehen. Vielleicht jemand bei Sky, der Skandalinterviews gibt, oder
der neue Didi Hamann.
Aber gerne in einer Vereinstätigkeit, also auf dem Platz oder neben dem Platz, das weiß ich noch nicht ganz.
Also ich hoffe, dass ich noch nicht in meine letzte Saison gehe. Und ich sag mal so, bis dahin hätte ich gern schon in der Bundesliga mein erstes Spiel gemacht. Das ist, glaube ich, so mein Ziel, was jetzt über dem Ganzen steht. Und dann bin ich, glaube ich, 31, was verdammt alt schon klingt für einen Fußballer.
Für einen Torwart geht's.
Ja, für einen Torwart geht's noch, aber dann sind wahrscheinlich auch noch 5 Jahre möglich, wahrscheinlich nicht mehr auf dem physischen Level, wie es jetzt möglich ist. Bis dahin hätte ich gerne mein erstes Bundesligaspiel gespielt. Okay.
Super. Jungs, dann läute ich jetzt hier das Ende ein. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr da wart, dass ihr vor allem, Torben, du das ausgehalten hast.
Also wirklich, einer wurde hier mehr entblößt als der andere, so ehrlich müssen wir sein, aber
ich bin neu hier.
Ja, Hauptsache, wir hatten einen guten Abend.
Dann danken wir nicht nur euch beiden, sondern auch euch allen, dass ihr hier wart, dass ihr das ausgehalten habt in den doch schwülen, schwitzigen Temperaturen hier. Aber vielleicht ist es doch besser als draußen gewesen. Vielen lieben Dank, kommt gut heim und alles Gute euch. Ciao, ciao.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.